SWR 2 Essay. Im Ernst? Ein seriöser Radio-Essay über Meerjungfrauen? Die liegen doch als kleinen Mädchenverdummung überall in den Spielzeugabteilungen der Kaufhäuser und glitzern neben den rosa Einhörnern vor sich hin. Könnte man meinen. Lisa Krusche, die Autorin dieses Essays, sieht das ganz anders. Die Meerjungfrau ist für sie eine subversive Figur, die in der Lage ist, Gegensätze aufzulösen. Die Meerjungfrau lädt dazu ein, überkommene Kategorien und Bewertungsmaßstäbe beiseite zu legen. Sie ist eine Seinsform, die vor eindeutigen Herrschaftsstrukturen flieht und sich gegen die sogenannte normale Menschheit positioniert. Eine Form der Störung, ein widerständiger Modus des Nichtwissens, eine Fantasie des Lebens jenseits des Menschen. Meerjungfrau zu werden, kann durchaus ein Ziel sein. Hören Sie Glitzernde Wildnis, wie ich dem Ruf der Meerjungfrauen folgte, von Lisa Krusche. Regie Uli Lampen. Mein Name ist Michael Lissek. Dies ist der Essay von SWR 2.
Das Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel. An mein Ohr gehalten, irgendwo in einer niedersächsischen Stadt. Nichts als Häuser um mich herum und dahinter Felder, Felder, Felder. Verwirrt von Stickstoff und Phosphor. Die Trockenrisse ziehen sich immer tiefer. Ich unterdessen verwirrt von den Strukturen, die auf mich ein- und in mir wirken. Dichotomien, mit denen ich mich selbst und alle anderen denken soll. Und das alles im Kapitalozän, das den Einbruch Gaias herausgefordert hat. Das Rauschen erzählt von bleichenden Riffen, von Übersäuerung, aber auch von dem Kind, das ich war. Das Kind, das bis zu den Oberschenkeln im Meer steht. Die bunte Regenjacke leuchtet neon gegen den Horizont. Ein dunstiger Herbsttag, Weißwassertosen, allein in dieser Brandung, der Blick auf den Ozean. Was macht es? Was sucht es dort? Was hat es gesehen? Was hat es gehört? Als ich geboren wurde, habe ich als erstes meine Fingerzwischenräume auf Schwimmhäute kontrolliert. Als wäre ich mein eigener Wassermannvater.
Was machst du denn jetzt wieder?
Lass mich nur. Ich muss nachsehen, ob er auch Schwimmhäute zwischen den Fingerchen hat. Das ist wichtig für einen Wassermannjungen.
Mein Vater ist ein Wassermann. In meinem astrologischen Hausbuch steht, ein Wassermann sei Menschenfreund, unbeteiligter Beobachter, Erfinder, Exzentriker, Revolutionär. Es steht da auch etwas von stark ausgeprägtem Widerspruchsgeist. Wenn ich mir meinen Vater so ansehe, ist an allem was dran. Zu meinem 30. Geburtstag rief er mich an und sagte, er wünsche mir Glitzern. Jenes Glitzern auf dem Ozean, das die Welt einem manchmal schenke. Alles sei klar, der Himmel, der Horizont, jede einzelne Welle konturiert, abertausende Sonnenflecken, die auf ihnen tanzen. Das Meer ist ein seltsamer Sehnsuchtsort. Keine Landschaft hat eine ähnliche Wirkung. Für das Kind verflüchtigte sich hier die Traurigkeit, wie der Wind die Schaumkronen verweht. Heute ist es als Zeichen so schillernd wie das genannte Glitzern. Weite und Freiheit, ja. Aufbruchsstimmung, ja. Aber auch Ort der Zerstörung und schmelzender Gletscher. Und mehr Plastik als Plankton, Überfischung, globale Erwärmung, Verschmutzung. Ein Ort multipler Traumata, der Flucht und Gefahren. Ein Ort der Unmenschlichkeit. Was aber ist unter der Oberfläche? Was dort, wo die Sicht verschwommen ist? Diffuses Streulicht, eine Umgebung, für die der menschliche Körper genauso wenig gemacht ist wie für das All. Selbst der Tauchreflex ist kaum noch vorhanden bei uns. Aber das Kind denkt, Wenn es lerne, lange genug die Luft anzuhalten, könne es tief hinunter. AstronautInnen trainieren für ihren Aufenthalt im Space in großen Wassertanks, in denen Mikrogravitation, vollständige Schwerelosigkeit und Mondgravitation simuliert werden. In beiden Heterotopien ergibt es keinen Sinn zu sagen, man lege sich hin. Körper, die sich in jeder Position fortbewegen können, in einer Welt ohne Horizont. Das Meer ist ein seltsamer Zerspiegel des Himmels und nicht umgekehrt. Aber ich wollte niemals zum Mond fliegen, nur bis zur tiefsten Tiefseezone, wo es keine Sterne gibt, nur Peitschennasenangler und Meerjungfrauen, die Aliens sind. Man sieht so selten Meerjungfrauen in ihrem natürlichen Lebensraum. Man erfährt so wenig über ihr Leben unter Wasser. Das Kind hat das alte Märchenbuch seiner Mutter auf dem Schoß. Der Leineneinband schon abgegriffen, der Buchrücken fehlt. Es fährt mit den Fingern über die Illustrationen. Die kleine Meerjungfrau inmitten ihres Unterwassergartens. Der Sandboden leuchtet hell, die Wasserpflanzen wogen vor sich hin, Fische schwimmen umher. Und das Kind stellt sich ein andauerndes Gurgeln vor, wie es das von seiner »Der kleine Wassermann«-Kassette kennt. Ein Gurgeln, das es gruselt und fasziniert. Es erscheint ihm schöner und seltsamer als der Wind. Aber die kleine Meerjungfrau, die den Wind nicht kennt, wünscht sich nichts sehnlicher, als aufzutauchen, wie all ihre Schwestern zuvor. Und als sie 15 wird, darf sie es endlich. Zuvor klippt die Großmutter ihr Muscheln an den Schwanz, was schmerzhaft ist, aber für Schönheit muss man leiden, sagt die Großmutter. Und die Meerjungfrau denkt, und das Kind denkt, okay. Meerjungfrauengeschichten sind durchdrungen von Vorstellungen über Schönheit. Die mittelalterlichen und romantischen Meerjungfrauen haben lange, wallende, blonde Haare. Sie sind bezaubernd und hinreißend, buchstäblich feenhafte Wesen, die der Gestaltung des Mannes bedürfen. Es wird oft erzählt, wie Meerjungfrauen, wenn sie aus dem Wasser ans Land kommen, sich auch an gängige Schönheitsideale und Geschlechterdifferenzen assimilieren müssen. Willkommen auf dem Fleischmarkt, auf dem der weibliche Körper erotisches Kapital ist und betont gehört. Der Pretty Woman-Moment, die Dame von Welt wird durch Kleidung gemacht. Wie die Meerjungfrau Madison aus dem Film Splash, Jungfrau am Haken, die im Herrenanzug Bloomingdales betritt und damit sofort die Aufmerksamkeit einer Verkäuferin auf sich zieht.
Oh mein Gott. Schätzchen, Schätzchen, Kindchen. Also so wie Sie rumlaufen, das ist absolut tödlich. Was ist denn mit Ihnen passiert? Waren Sie im Urwald die letzten paar Jahre? Der Look ist absolut out.
Der Topos der Kultivierung ragt über eine solche Kleiderordnung noch weit hinaus. Den Meerjungfrauen aus dem Wasser ist an Land alles fremd.
Wieso haben die so viele Plätze zum Sitzen?
Na, weil's wehtut, dauernd mit Beinen rumzulaufen.
Zwei Welten. Unten, oben. Die Meerjungfrau wird zur Trägerin kolonialer Vorstellungen von Wildnis und Andersartigkeit und Unreife. Disneys Ariel entdeckt in einem Schiffswrack eine Gabel, findet, das sei das Schönste, was sie jemals gesehen habe und will unbedingt dorthin, wo es mehr davon gibt. Als hätte die Wildnis ein Verlangen nach Kolonisation, mit dem sich ihre Unterwerfung und Zerstörung rechtfertigen ließe. An Land lernt Ariel die Gabel zu nutzen. Tischbenehmen wird zum Marker der Zugehörigkeit. Madison beißt einfach in die Schale eines Hummers. Mia isst Fische direkt aus dem Aquarium. Rin trinkt einen Shake aus Fischen, der eigentlich als Futter für Robben gedacht ist. Und so soll das anders als Menschsein verdeutlicht werden. Und Meerjungfrauen singen. Auch dieser Gesang ist Ausdruck von Andersartigkeit. Sie singen immer in Vokalisen, die sphärisch und wie aus dem All klingen.
Thank you.
Dabei ist es egal, ob sie originäre Meerjungfrauen sind, menschlicher Sprache nicht mächtig oder Menschen, die sich in Meerjungfrauen verwandeln können. Handelt es sich um den ersten Typus, sind sie immer strebsam im Spracherwerb. Ganz so, wie konservative Integrationsbeauftragte sich das wünschen würden, lernen sie brav die Sprache der Menschen. Nie ist es umgekehrt. Und in der Regel tun sie dies ohne Unterstützung von außen, außer der eines Fernsehers.
Verzeihen Sie bitte, kennen Sie diese Dame?
Ja. Ja, natürlich, aber fragen Sie mich nicht, wie Ihr Name ist.
Nun, wir haben versucht, ihr klarzumachen, dass wir schließen, aber sie scheint nicht zu verstehen.
Nun, das kommt daher, dass sie kein Wort unserer Sprache spricht, also...
Hallo, Alan. Wie war dein Tag?
Entschuldigen Sie bitte, ich war nie auf dem College, aber das war doch sehr verständlich.
Danke, dass Sie mir erlaubt haben, Ihren Fernseher zu benutzen. Das war sehr, sehr lehrreich, danke.
Andersens kleine Meerjungfrau hatte noch keinen Fernseher. Nichtsdestotrotz findet sie alles über Wasser unglaublich bezaubernd und spannend, den Prinzen sowieso, und dann noch diese Sache mit der Seele. Warum haben wir keine unsterbliche Seele erhalten, fragte die kleine Meerjungfer betrübt. Ich würde gern all meine 400 Jahre geben, die ich zu leben habe, um nur einen einzigen Tag lang ein Mensch zu sein und dann teilhaben an der himmlischen Welt. Tausch doch mit mir, ruft das Kind ins Meer, meine Seele gegen deine ozeanischen Gefühle, meine Beine gegen deine Flosse. Und wenn ich einmal tot bin, will ich auch zu Schaum auf den Wellen werden. Eine Geschichte aber, die geschrieben steht, kehrt sich nicht einfach um durch Einspruch der Lesenden. Sie kann nur im Fortschreiben anders werden und nicht, indem man 4 Jahre alt in die Buchseiten flüstert. Die Meerjungfrau lässt sich nicht davon abhalten, sich die Zunge rauszuschneiden, um einen Trank zu bekommen, der ihr Beine wachsen lässt. Sie geht an Land, versucht alles, damit der Prinz sich in sie verliebt. Er verliebt sich in eine andere. Die Schwestern der Meerjungfrau bringen ihr ein Messer, dass sie den Prinzen töte und ins Wasser zurückkehren könne. Sie verzichtet und wird zu einem Wesen der Lüfte mit der Möglichkeit, sich innerhalb von 300 Jahren durch gute Taten eine Seele zu erarbeiten. Etwas, das einem wirklich nur das Christentum als guten Deal verkaufen kann. Geschichten, die von Meerjungfrauen handeln, schreibt Andreas Krass und bezieht sich damit auf die klassische, kanonisierte europäische Erzähltradition, sind Geschichten einer unmöglichen Liebe. Die Beziehungen scheitern an der Wesensdifferenz von Mensch und Fee, die nur so lange überbrückt werden kann, wie der Mann ein Tabu wahrt, das die Fee ihm gesetzt hat. Unmögliche Liebe. Das ist rührend und traurig. Wenn ich mir allerdings ein bisschen Polemik erlauben darf, so möchte ich noch heute der kleinen Meerjungfrau zurufen, nimm das Messer, der Typ ist ein Trottel. So wie fast alle Männer in den Meerjungfrauengeschichten Trottel sind. Ungeheuer mit dem Namen Hans. Schon klar, man liebt sie trotzdem. Und dann heißt es, hätte ich nur dieses oder jenes, und wäre ich doch nur selbst ein wenig unabhängiger gewesen, dann hätte die Beziehung funktioniert und so weiter. Aber nein, diese Männer sind nie mehr gewesen als ihre schwachen, eitlen Äußerungen, ihre schäbigen Handlungen, ihre törichten Verdächtigungen. Die wahre Unsterblichkeit liegt in der Fiktion. Der Prinz mag eine Seele haben, aber die kleine Meerjungfrau hat ein Vermächtnis, das bis heute reicht. Die populäre Vorstellung ihrer Erscheinung als Mischwesen aus menschlichem Oberkörper und fischschwanzartiger Flosse. Wer hingegen erinnert sich an Hans? Die meisten Meerjungfrauen, die einem heute begegnen, sind Menschen, die zu Meerjungfrauen werden können oder Meerjungfrauen, die die Fähigkeit besitzen, sich in Menschenform zu verwandeln. Meerjungfrauen sind Trendwesen. Man muss nur einmal eine Spielzeugabteilung betreten. Es gibt sie als Barbies mit Polyesterhaaren und Latexflosse, als Diddelmäuse, Puppen mit Palettenschwänzen, als My Little Pony-Version. Die Künstlerin Jenny Schäfer hat in ihrem Buch Mermaids Fotos von solchen Figuren arrangiert. Meerjungfrauen neben Plastikseepferdchen, ihre teils zusammensteckbaren Körper auseinandergenommen, abgelichtet auf Sofas, Laminatböden, weißen Fliesen oder schwarzen Badezimmerteppichen. Badezimmer und Meerjungfrauen, das hat Tradition. Im Bad wurde Melusine wieder zur Schlangenfrau und ihr Mann Raimund entdeckte sie als solche. Heute ist das Badezimmer der Ort, an dem Meerjungfrauen regelmäßig nicht entdeckt werden. Die wieder zur Fischschwanzträgerin verwandelte Meerjungfrau liegt in der Wanne. Jemand klopft an die Tür. Die kleine nervige Schwester, die selbst ins Bad möchte.
Mach schon, Cleo. Wie lange willst du denn da noch drin bleiben? Cleo!
Oder der penetrante Lover, der ein Nein nicht akzeptieren kann.
Madison?
Ellen?
Ja, natürlich, ja. Wer denn sonst? Was machst du denn da drin?
Nichts, ich bade nur.
Darf ich reinkommen?
Nein!
Was war denn das? Madison, ist alles in Ordnung?
Ja, ja, alles okay.
Gut, dann lass mich rein.
Ich bin gleich draußen, ich zieh mich nur um.
Genug ist genug, Madison. Komm, mach die Tür auf. Irgendwas stimmt nicht.
Ellen, kannst du mir ein paar Pfannkuchen machen?
Ich soll dir ein paar... Madison! Also gut, Madison, das wird mir jetzt langsam unheimlich. Entweder du machst die Tür auf oder ich breche sie auf.
Und immer im letzten Moment lassen die Klopfenden locker. Oder es gelingt der Meerjungfrau, sich abzutrocknen oder trocken zu föhnen, was sie wieder in Menschengestalt verwandelt. Badezimmer sind aber auch Orte der Selbsterkenntnis, insbesondere in den Geschichten, in denen die Meerjungfrauen gleichzeitig pubertierende Mädchen sind. So wie Mia, die während sie sich die Beine rasiert, feststellt, dass ihre Zehen anfangen zusammenzuwachsen. Die Pubertät ist der Beginn einer Verwandlung in ein anderes Wesen, für sie in eine irreversible Meerjungfrau. Andere Geschichten nutzen das Meerjungfrausein eher als Sinnbild für die Pubertät, als Metapher eines Übergangszustandes, die an Britney Spears' Song »I'm not a girl, not yet a woman« denken lässt, wobei man einigen badenden Meerjungfrauen wünscht, die Menschen in ihrem Umfeld hätten sich diese eine Zeile zu Herzen genommen, »All I need is time«, a moment that is mine, while I'm in between. Geschichten über Meerwesen gibt es seit vielen Jahrtausenden und auf der ganzen Welt. Sie sind mythologischer, spiritueller oder fantastischer Natur. In der langen europäischen Erzähltradition variieren die Körperfigurationen von Meerjungfrauen und ihren Verwandten sehr stark. Wie Meerjungfrauen nicht nur Geister des Meeres, sondern auch der Seen, Brunnen und Flüsse sind, so umfassen sie auch hinsichtlich ihrer Anatomie ein breites Spektrum. Die Sirenen der Antike imaginierte man als Vogelfrauen, die Melusinen des Mittelalters als Schlangenfrauen und die Nymphen der Romantik als menschenförmige Frauen. Andreas Krass definiert die typischen Handlungsrollen der Meerjungfrau in der Literatur mit den freudschen Kategorien Gebärerin, Verführerin und Verderberin. Dies sind seiner Meinung nach Frauenbilder, wie sie für patriarchalische Gesellschaften charakteristisch sind. Ich frage mich, ob man, indem man mit diesen Kategorien an die Texte herantritt, nicht auch blind wird gegenüber dem widerständigen Potenzial der Meerjungfrauen. Die Begriffe Verderberin, Gebärerin, Verführerin denken die Meerjungfrau vom Mann aus. Was passiert eigentlich, wenn man sich von diesen Deutungsmustern löst? Was, wenn man statt Gebärerin von fürsorglicher Mediatorin spricht, statt Verführerin von sexpositivem, genderfluidem Wesen, statt Verderberin von Rächerin oder aktivistischer Kämpferin? Eine Umdeutung beschreibt Ingeborg Bachmanns Text »Undine geht«. Der Mythos der Undine wird dekonstruiert, die Rolle des Ungeheuers auf den Mann übertragen. Die Nymphe wird endlich sprechendes Subjekt und Subjekt der Kritik. Sie wendet sich ab von einer heteronormativen Ordnung, von einem Gesellschafts-, Denk- und Zeichensystem, das auf der strikten Opposition der Geschlechter beruht. Undine ging und sie kam an in Hollywood. Begleitet wurde sie von ihren Schwestern, die es dort zu großer Berühmtheit brachten. In Zeichentrick- und Animationsfilmen für Kinder, genauso wie in Produktionen für Erwachsene. Mitgenommen hat sie auch ein Repertoire an klassischen Motiven. Die Emanzipation sollte dabei vorerst nicht im Vordergrund stehen. Das Kind schaut Ariel. Das Kind kennt die Grundzüge der Geschichte schon aus seinem Märchenbuch. Meerjungfrau verliebt sich in Prinzen und will an Land. Dieses Mal aber gibt es einen Vater, der ihr den Kontakt zu den Menschen und sogar das Auftauchen an die Wasseroberfläche verbietet.
Ich bin 16 Jahre alt, ich bin kein Baby mehr.
Sag mal, wie sprichst du denn mit mir, junge Dame? Aber solange du in meinem Ozean lebst, wirst du dich auch an meine Regeln halten.
Jetzt hör mir doch mal zu.
Ich will nichts mehr hören und ich will nie wieder hören, dass du an der Oberfläche warst. Ist das klar?
Und dann ist da noch die Meerhexe Ursula mit Oktopusarmen statt Fischschwanz, die Ariel für ihre machtstrategischen Vorhaben benutzt. Im Tausch gegen Ariels Stimme räumt sie ihr 3 Tage mit Beinen an Land ein.
Gut geraten, Zuckerstück. Mit Sprechen und Singen ist Schluss. Vorbei.
Aber ohne meine Stimme kann ich doch nicht...
Du bist doch hübsch. Du hast doch Flair. Und wie üblich ist am wirkungsvollsten immer noch die Körpersprache. Die Männer oben hassen viel Gelaber. Die Quasselstrippen leben ganz verkehrt. Doch an Land wirst du geküsst, wenn du nur klug und schweigsam bist. Denn wer bescheiden ist, wird pausenlos begehrt. Komm schon, die halten nicht sehr viel von Unterhaltung. Intelligente kommen niemals an. Doch sie fliegen alle Zeit auf die stillschweigende Maid. Halt's Maul und sicher kriegst du deinen Mann. Mach schon!
Ariels FreundInnen sind die Krabbe Sebastian, der Doktorfisch Fabius und die Möwe Skattel. Das Kind lernt, egal wie dumm Prinzen sind, auf FreundInnen ist immer Verlass. Auch wenn diese FreundInnen Tiere sind. Meerjungfrauen haben vielfältige Verbindungen zur Tier- und Pflanzenwelt. Bezogen auf die Videoarbeit Sirenomelia, bei der die Künstlerin Emilia Scanoliti mit Meerjungfrauenflosse die endlosen Kanäle und schwarzen Tunnel eines ehemaligen NATO-Stützpunktes in den arktischen Gewässern Norwegens durchschwimmt, schreibt Yvonne Volkart, Meerwesen waren schon immer MediatorInnen der Natur. Ricky, Cleo und Emma, die Meerjungfrauen aus H2O, plötzlich Meerjungfrau, sind dauernd damit beschäftigt, Schildkröten aus Fischernetzen zu retten oder die Bebauung von Naturschutzgebieten zu verhindern. Rin, die Meerjungfrau aus der Serie Siren, Mysterious Mermaids, kommt überhaupt nur an Land, weil die Menschen sie durch zerstörerisches Verhalten gegenüber dem Meer dazu zwingen. Und auch die Zeilen »Was lockst du meine Brut mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut« stammen von einer Meerjungfrau, die den angesprochenen Angler kurz darauf ertränkt. Ein anderes Verhältnis von Mensch und Tier entwerfen nicht nur Meerjungfrauen. Auch Donna Haraway arbeitet in ihren Camille-Geschichten an einer Form von spekulativer Fabulation, die die künstliche Dichotomie zwischen Mensch und Tier auflöst, indem sie den Terminus Kritter für alle Lebewesen verwendet. Körpermodifikationen sind bei Camilles Leuten normal. Bei der Geburt werden dem physischen Erbe des Sim-Kindes ein paar Gene und ein paar Mikroorganismen hinzugefügt, damit das menschliche Teammitglied die Sensibilität seines tierischen Kritters und dessen Antworten auf die Welt lebhaft und genauer erfahren kann. Sind Meerjungfrauen nicht eine extreme Verkörperung dieser Idee? Und während der Prinz Ariel nicht wiedererkennt, weiß sein Hund sofort, wer die stumme Frau am Strand ist. Während sich der Prinz täuschen lässt und sich in die Falsche verliebt, sind es die vielfältigen, sympoetischen Verbindungen zwischen Ariel und den Tieren, die sie ihrem Happy End zuführen. Auch wenn man sich selbst vielleicht wünschen würde, sie hätte den Hund genommen und den Prinzen verlassen. Stattdessen heiraten die beiden. Das Patriarchat unter Wasser ist gerettet, über Wasser sowieso. Die konservative Hollywoodisierung des Märchens ist vollzogen. Am Ende der Geschichte steht statt unerfüllter Liebe eine Eheschließung. Margarete Stokowski schreibt, schließlich erfüllt Ariels Vater, König Triton, ihr den Wunsch nach Menschenbeinen auf denen sie dann schwupps in die Arme des Prinzen laufen kann. Eine astreine Übergabe vom Machtbereich des einen Mannes an den des anderen. Happy End. Was sich in dem Film andeutet, ist ein weiteres klassisches Attribut des Frauseins, neben dem Streben nach Schönheit und der Fürsorge für andere, das Objekthafte. Ariel bekommt ihren Lebenstraum erfüllt und darf an der Seite des Prinzen leben. Aber eben nur, weil andere über sie verhandelt haben und für bzw. um sie kämpfen. Es passiert ihr. Andreas Krass allerdings sieht in Ariels Verhalten eine Überschreitung der Geschlechtergrenze, aber nicht im körperlichen, sondern im sozialen Sinne. Sie findet sich nicht ab mit dem Rollenbild, das ihr von Vater und Schwestern zugewiesen wird, sondern strebt nach Freiheit und Erfüllung ihrer Liebe, die sich unter Missachtung des väterlichen Verbots auf einen Menschen richtet. Sie erkämpft sich die Freiheit, ihren Wünschen gemäß zu handeln und ein Objekt zu wählen, das den individuellen, dem eigenen Willen entsprungenen Gefühlen entsprach. Insofern ist sie nicht bloßes Objekt. Aber natürlich kann diese Wahlfreiheit nicht das Ende des feministischen Kampfes sein. Die patriarchale Rahmung bleibt. Es liegt noch viel Befreiungsarbeit vor den Meerjungfrauen. Ähnlich sieht es bei Splash aus, mit Daryl Hannah und Tom Hanks in den Hauptrollen. Er spielt einen notorischen Junggesellen und Nichtschwimmer, sie die Meerjungfrau, in die er sich verliebt. Er weiß aber nicht, dass es eine Meerjungfrau ist, bis ein besessener Meeresbiologe sie enttarnt. Über die Bedrohung der Meerjungfrau durch die Wissenschaft bzw. ihr Unvermögen, der Meerjungfrau habhaft zu werden, schrieb schon Kleist. 1811 veröffentlicht er einen Bericht mit dem Titel »Wassermänner und Sirenen«, in dem er von einem Wassermann und einer Sirene erzählt. Beiden versucht man, menschliches Verhalten beizubringen, und beide entfliehen. Kleist fügt nun diesem Bericht eine Geschichte über Fischerleute hinzu, die Sirenen fangen und anatomieren, wobei sich alle inneren Teile mit dem menschlichen Körper übereinstimmend zeigen. Andreas Krass dazu: Indem die Sirenen zum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses avancieren, das nicht nach der mythischen, sondern der anatomischen Gestalt der Sirenen fragt, verstummt der Mythos. Verbindendes Thema der Berichte über Wassermänner und Sirenen ist der vergebliche oder nur partiell erfolgreiche Zivilisationsversuch. In dem Maße, wie sie nicht mehr als Dämonen oder Monstren, sondern als Zwischenstufe der zivilisatorischen Entwicklung vom Mensch zum Tier wahrgenommen werden, beginnen sie zu schweigen. Auch der Meeresbiologe in Splash ist regelrecht besessen, und zwar davon, die Existenz von Meerjungfrauen zu beweisen, koste es, was es wolle. So setzt er sein eigenes Leben und mit der Enttarnung auch das Leben von Maddie aufs Spiel.
Ich habe recht gehabt! Was seht ihr da, eine Meerjungfrau?
Als Folge dieser Enttarnung wird Maddie von der Regierung festgenommen. Es sollen Experimente an ihr durchgeführt werden. Der als andersartig markierte Körper ist ein schutzloser Körper, einer, dem man die Subjektivität aberkennt und dadurch seinen Missbrauch rechtfertigt. Alan, ein weiterer Hans, verweigert zuerst jede Hilfe und reagiert mit Verstörung und Rückzug.
Du hast mal gesagt, was immer mein Geheimnis ist, das wäre dir egal.
Ich weiß.
Du dachtest, ich wäre wenigstens ein menschliches Wesen.
Dabei ist es am Ende so, dass Maddie Alan den Übertritt in ein ganzes neues Leben ermöglicht, fernab von der hektischen Großstadtwelt. Nach einer Verfolgungsjagd durch New York City springt Alan gemeinsam mit Maddie in den Ozean, in dem sie fortan für immer leben werden. Maddies Anwesenheit macht es Alan möglich, unter Wasser zu existieren.
Du weißt doch, der Unfall, als du 8 Jahre alt warst, als du ins Wasser gefallen bist. Du warst völlig sicher unter Wasser, weißt du es noch?
Ja.
Weil ich bei dir war.
Du meinst, das ist wirklich passiert? Du meinst, das warst du? Das warst du?
Das ist das Angebot, das der Feminismus, wie ich ihn verstehe, diesen Alan-Männern macht. Eine Kultur der Heilung, die Männer bestärkt, sich zu ändern. Mein Vater ist ein Wassermann und er weint so viele Tränen, es ist ein ganzer Ozean. Hände rauf von der Arbeit, schreiben Kinder von Arbeitereltern immer wieder, weil sich die Klasse in die Körper einschreibt und außerdem diese anderen Umstände, Depression und Trauer und Verlust und Härten einer Kindheit, die ich nur ahne, und all das, was man denkt, nicht sagen zu dürfen, nicht sein zu dürfen, bis man in eine Welt eintaucht, die flüssiger ist und freier. Ursula, Disneys böse Meerhexe, ist in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild Divine nachgebildet, einer übergewichtigen Drag Queen, die als Schauspielerin in den Filmen des US-amerikanischen Regisseurs John Waters mitwirkte und als Popsängerin erfolgreich war. Disney setzt Ursulas Körper als Überschreitung der normativen Vorstellungen von schlanker Schönheit. Ihr Körper übernimmt die Funktion des Opferzeichens. Er markiert eine Grenzüberschreitung, die nicht nur die Spezies, Mensch-Tier, sondern auch Geschlecht und Gewicht betrifft. Aufgrund dieser Überschreitungen muss Ursula als Sündenbock für den Erhalt des Patriarchats sterben. Krass schreibt, wie der Disney-Film zeigt, ist die Heteronormativität ohne das Opfer der Queerness nicht denkbar. Eigentlich ein Zirkelschluss. Weil das Patriarchat auf der Unterdrückung der Queerness basiert, muss Ursula sich wehren. Und das macht sie in den Augen des Patriarchats zur bösen Hexe. Und Ariel, der TERF, geht es nur um Wahlfreiheit im Rahmen heteronormativer Grenzen. Obwohl die Frage bliebe, ob Ariels eigene Körperlichkeit sich in ihrer ursprünglichen Form wirklich auf ein klares biologisches Geschlecht beziehen lässt. Ich würde sagen, nein. Für mich sind Meerjungfrauen genderfluide Wesen, weder Frau noch Mann, vielmehr etwas Eigenes, abseits dieser binären Kategorien, auch wenn sie manchmal als Frau oder Mann erscheinen mögen. Wenn ich heute an Ursula denke, wünsche ich mir ihre Befreiung aus diesem problematischen Queer-Coding, das sie mit dem Bild des Bösewichts verbindet. Ihr Körper in all seiner Größe und seiner oktopodischen Vielarmigkeit erscheint mir perfekt geeignet als ikonische Figur eines intersektionalen Feminismus. Mit ihren 8 Armen kann sie gegen Rassismus, Sexismus, Ableismus, Klassismus und Queerfeindlichkeit kämpfen und für Umweltschutz und Umverteilung. 8-Armigkeit. Das ist es, was es im Denken braucht, um den sich pluralisierenden Diskursen gerecht zu werden und endlich damit aufzuhören, sie aus eigener Überforderung oder schlimmer noch aus Machterhaltungsinteresse als too much zu titulieren. Ursula hat eine Show fernab von Disneys Blick verdient, mit Scheinwerfern, die ein radikal zärtliches Licht auf diese soulige Tentakuläre werfen. Das Leben formuliert seine eigenen Forderungen an uns. Manchen können wir entkommen, anderen nicht. Fragt meinen Vater, fragt mich, fragt alle möglichen Menschen, fragt die Meerjungfrauen. Meerjungfrauengeschichten sind Geschichten über Bestimmungen, denen man sich nicht widersetzen kann. So wie in dem deutsch-französischen Film Undine von 2020. In Berlin der Gegenwart arbeitet die Historikerin Undine in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Ihr Freund Johannes hat eine neue und trennt sich in einer ihrer Arbeitspausen von ihr. Der Elementargeist Undine wird von ihrem Schicksal eingeholt und droht Johannes damit, ihn zu töten.
Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer.
Undine, bitte.
Du kannst nicht gehen. Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Das weißt du doch.
Lass den Scheiß.
Das Schicksalhafte des Meerjungfrauendaseins, der Ruf des Wassers sozusagen, wird in den Filmen durch sphärische Sounds unterlegt, mit Wellenrauschen dargestellt. Zu Undine spricht zudem eine kleine Tauchfigur in einem Aquarium und erinnert sie an ihre Bestimmung. Vorerst kann Undine ihrem Schicksal entrinnen und findet in dem Industrietaucher Christoph einen neuen, liebevollen Partner. Eine zufällige Begegnung mit Johannes bringt die Beziehung der beiden aus dem Gleichgewicht. Auf Christophs Frage, ob es Johannes war, den Undine einst in dem Café treffen wollte, belügt sie ihn. Diese Lüge ruft das Schicksal wieder auf den Plan. Christoph verunglückt bei einem Tauchunfall und wird im Krankenhaus für Hirntod erklärt. Um sein Leben zu retten, muss Undine Johannes töten und danach ins Wasser zurückkehren. Nach seiner Genesung sucht Christoph vergeblich nach Undine. In der ganzen Stadt gibt es keine Spur von ihr. Der Film macht einen Zeitsprung und zeigt Christoph, der nun mit Monika zusammen ist. Die beiden erwarten ein Kind. Bei einem Tauchgang spürt Christoph Undines Hand auf seiner. Eines Nachts geht er ohne Ausrüstung wieder ins Wasser. Undine erscheint ihm. Die beiden halten sich kurz an den Händen. In der letzten Aufnahme schaut man mit Undine aus dem Wasser heraus auf Christoph, der mit Monika zusammen langsam vom See fortgeht. Wenn einen Hans, dann Christoph. Und das nicht nur, weil Franz Rogowski, der ihn spielt, diesen schönen Bizeps hat, sondern auch, weil er Undine so sehr für ihr Wissen und ihre Ausdrucksfähigkeit bewundert. Wissen ist gleich Lust, sagt Friedrich Kittler, als er über die Sirenen spricht. Und es scheint auch Christoph so zu sehen.
Kannst du mir den Vortrag halten?
Was?
Bitte.
Jetzt?
Ja.
Das war total langweilig.
Nee, nicht. Das ist überhaupt nicht. Du sagst so schlaue Sachen. Und so viele davon. Auf so schöne Weise.
Geschichten über Meerjungfrauen sind immer Geschichten über das Sprechen und das Schweigen. Über das Gehört oder Nicht-Gehört-Werden. Über die Gefahr des andersartigen Wissens für das Patriarchat. Über Silencing. Über das Verhältnis von Wissen und Lust und Wissen und Macht. Und das von Beginn der europäischen Literaturgeschichte der Meerjungfrauen bei Homer bis heute.
Und in der Mitte von diesen Frauen, die Arbeitsmusik machen, stehen halt die beiden Sirenen, die singen, um zu singen. Die haben überhaupt keinen Grund zu singen. Sie singen einfach und das Singen macht Lust, und zwar volle Lust. Das ist kein Ergötzen, wie das Johann Heinrich Voss übersetzt hat, sondern das, nach dem großen, besten Kenner der griechischen Etymologie, ist das auf Französisch irgendwie Trouver la pleine Satisfaction de son désir. Und weil Odysseus von den beiden Sirenen das versprochen bekommt, weiß er auch mehr, denn ich denke schon, dass Lust und Wissen dasselbe sind. Und dann sagen sie einfach, sie sind Musen. Denn wir wissen alles dir, was in der weiten Troer und Achaia vom Begehr der Götter litten. Wir wissen, was da wird auf vieles Weiden im Erdgrund. Das soll heißen, wir wissen, was jetzt ist, was gewesen ist und was sein wird. Und das ist die Definition aller Musen in Griechenland. Das kann man bei späteren Dichtern als Homer nachlesen. Theodor W. Adorno, der in der Dialektik der Aufklärung mit den Sirenen ziemlich grob umgegangen ist, hat eine derart entsetzliche deutsche Übersetzung zugrunde gelegt, weil er kein Griechisch überhaupt je angeschaut hat. Da heißt es, wir wissen alles, was da war. Und dann macht er draus, die Sirenen sind die mythische Vergangenheit und so ist die Aufklärung. Die Sirenen haben keine Ahnung von dem, was jetzt ist und von dem, was sein wird. Er verkennt vollkommen das Genital hier im Text. Wir wissen alles, was wird, dass das eben die drei Zeithorizonte oder Ekstasen umfasst und dass das die Definition von Musen oder Sirenen ist. Es gibt so viele Belege, dass die Griechen die Sirenen als Musen verstanden haben und vice versa. Also singende junge Frauen, Nymphen. Nymphe heißt eine Frau, die noch kein Kind hat. Das heißt, muss nicht heißen, dass sie eine Jungfrau ist. Und zweitens heißt Nymphe einfach ganz offiziell und medizinisch und ganz kurrent die Klitoris.
Als Cardi B und Megan Thee Stallion 2020 den Song WAP veröffentlichen, in dem sie ihre Lust, bevorzugte Sexualpraktiken und die Feuchtigkeit ihrer Vaginas besingen, rief das in Amerika eine Menge Personen auf den Plan, die den Inhalt des Liedes verurteilten. So twitterte der Republikaner James P. Bradley, Cardi B und Megan Thee Stallion seien das, was passiert, wenn Kinder ohne Gott und starke Vaterfigur großgezogen werden. Ihr neuer Song WAP, den er aus Versehen gehört habe, habe in ihm das Verlangen ausgelöst, seine Ohren mit heiligem Wasser auszuwaschen. und er bedauere zukünftige Mädchen, falls dies ihre Rollenvorbilder sein sollten.
Heiliges Wasser ist das Bienenwachs der Jetztzeit.
Goethes Ballade Der Fischer, schreibt Andreas Krass, handle vom Begehren des Mannes nach der Frau. Aber handelt sie nicht eigentlich von der Angst des Mannes vor dem Begehren der Frau? Gibt es nicht eine Verwandtschaft zwischen den Zeilen »Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netz ihm den nackten Fuß« und den Lines »Bring a bucket and a mop for a wet-ass pussy, give me everything you got for this wet-ass pussy«? Und dann ist da noch das Video zu dem Song, das mit der Zufahrt auf einen Brunnen beginnt, in dem zwei steinerne Frauen breitbeinig und Rücken an Rücken hocken, Wasser spritzt aus ihren Brüsten, dann weiter zu dieser herrschaftlichen Tür, unter der das Wasser hervorsprudelt. Das anschwellende Wasser ist nicht länger Zeichen für das Begehren des Mannes. Und vielleicht war es das letztlich nie, sondern diese Deutung, Ausdruck eines Klitorisneids all der patriarchalen Schergen, die den Nymphen, deren Begehren eine ganze stürmische See ist, nicht gewachsen sind und sie stattdessen zu Berthas oder Huldas zähmen wollen, die sie dann wiederum ebenfalls als Zumutung empfinden. Meerjungfrauen der Gegenwart sind dauernd zu uneigentlichem Sprechen gezwungen, weil ihre bloße Existenz ein Tabu darstellt. Niemand soll von ihrem wahren Wesen erfahren. Sie müssen davon ausgehen, dass erkannt zu werden immer eine Bedrohung für sie bedeutet.
Was? Luis, weißt du was über Meerjungfrauen? Hast du sie noch alle?
Cleo, damit ist nicht zu spaßen. Wenn das jemand rauskriegen sollte, haben wir ein verdammtes Problem.
Mary Beard weist in ihrem Essay Die öffentliche Stimme von Frauen darauf hin, dass es eine lange Tradition gibt, Frauen kein Gehör zu schenken. Was ich damit sagen will, ist, dass Frauen nicht einfach keine öffentlichen Reden und Ansprachen hielten. Es handelte sich dabei um exklusive Praktiken und Fähigkeiten, die Männlichkeit als soziales Geschlecht definierten. Die öffentliche Rede war ein, wenn nicht das konstitutive Attribut der Männlichkeit. Weiblich gelesene Personen werden bis heute nicht nur überhört, sie werden proaktiv zum Schweigen gebracht. In den Metamorphosen wird Prinzessin Philomela die Zunge herausgerissen, damit sie ihren Vergewaltiger nicht denunzieren kann. Heute werden auf Instagram Aktivistinnen wie Jorinde Wiese, die gegen sexuelle Gewalt vorgehen und die Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen fordern, mit Bot-Attacken zum Schweigen gebracht. Das ist nur eins von tausenden Beispielen, in denen weiblich gelesene und andere marginalisierte Personen bewusst überhört oder zum Verstummen gebracht wurden und werden. Währenddessen heulen die Hanswurste in ihren dominierenden Positionen herum, dass sie es seien, die zum Schweigen gebracht würden, was sie paradoxerweise andauernd und lautstark in verschiedenen Medien von sich geben, ohne diesen Widerspruch jemals anzuerkennen und natürlich ohne jemals zu sagen, was eigentlich unter ihren Aussagen schwelt: Wir haben keinen Bock, umzudenken für eine gerechtere Welt. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, selbst wenn das bedeutet, dass andere verrecken. Der Film Blew My Mind thematisiert das Verhältnis von Sprechen und Schweigen. Mia hat niemanden, mit dem sie über ihre Verwandlung in eine Meerjungfrau sprechen kann. Auch wenn ihre Eltern sie wiederholt dazu auffordern, doch mit ihnen zu reden, scheinen sie genauso wenig geeignet, sich ihnen anzuvertrauen, wie die Mitglieder ihrer Peer Group. Als die Verwandlung schon weit fortgeschritten ist, wird sie von ihrer Freundin Jana entdeckt.
Oh fuck! Was hast du?
Nichts.
Fuck, Mann, du musst zum Arzt!
Nein. Da war ich schon.
Scheiße, ich mach's weg.
Lass einfach.
Ich mach's.
Lass einfach.
Fuck.
Verpiss dich, lass einfach! Geh weg!
Er Erst als Mia vollständig in eine Meerjungfrau verwandelt ist und die gesamte Wohnung mit Wasser flutet, findet sie Frieden mit ihrer neuen Gestalt. Sie ruft Janna an, die sie auf der Ladefläche eines Pickups zum Meer fährt. Mia und Janna halten einander im Arm und schauen aufs Meer. Dann verschwindet Mia darin. Dieser Film, der auf den ersten Blick mit seinem Body-Horror verstören oder wie ein fantastischer Coming-of-Age-Film voller Drogen- und Sex-Erfahrungen anmuten mag, scheint mir auf einem anderen Layer eine subtile Liebesgeschichte zu erzählen. Mia betrachtet Janna immer wieder mit Bewunderung und Zärtlichkeit. In einer Szene wirkt es, als wollten die beiden sich küssen. Bei einer Party geht Janna in einem Fluss unter, sie taucht nicht mehr auf. Mia rettet sie aus dem Wasser und hält sie danach im Arm. Der Film findet einen Ausweg aus dem Schweigen und aus dem uneigentlichen Sprechen. Als Mia sich in eine Meerjungfrau verwandelt hat, gelingt es ihr und Janna, sich vollkommen unverstellt zu begegnen. Arm in Arm, mit Blick auf das Meer, können sie jenseits von Coolness-Codes und anderen Performanzen ihre Zuneigung füreinander und auch ihre Gefühle offen äußern.
Du musst nicht traurig sein. Du musst nicht traurig sein. Ich bin dir so dankbar für alles. Hast du keine Angst? Nein, ich habe keine Angst.
Das ist eine der schönsten Meerjungfrauen-Szenen, die ich kenne. Befreit von klischierten Fantasien des Patriarchats, voller Zärtlichkeit, mit einer Aufbruchsstimmung, die direkt hineinführt in eine andere Lesart der Meerjungfrau. Meerjungfrauengeschichten sind Geschichten über die Bedrohung bestehender Strukturen. Über die Bedrohung durch ein kategorial anderes Denken. Die Sirenen sind niemals verstummt. Sie wurden angepasst, sie wurden denunziert und sie wurden gejagt. Aber sie haben überlebt. Sie und wir sind mitten in einer Phase der Transformation. Und wer genau hinsieht, kann sie gerade dabei beobachten, wie sie sich von alten Sinnbildern befreien und neuen Bedeutungen entgegenschwimmen. Sie sind nicht unschuldig. Das macht sie, so wie Cyborgs, brauchbar für paradoxe Figurationen. Die Meerjungfrau Siren Amelia kommt aus einem anderen Raum und einer anderen Zeit. Sie ist unpassend, hineingeworfen, die letzte Überlebende oder erste einer Spezies, die nicht mehr menschlich ist. Sie kehrt dahin zurück, wo das Leben auf der Erde herkam, das Wasser, in dessen eisigen Temperaturen sie zu überleben gelernt hat. Ihre Weiblichkeit ist nicht betont, ihre Haare sind nicht zu sehen. Ihr Körper, diese widersprüchliche Assemblage aus Zeiten, Materien, Gesten und Fantasien, ist ein Signal aus der Zukunft, das in Berührung tritt, ohne die große Geste der Aneignung und Kolonisierung. Zurückbleiben Spuren, Wellen auf der Wasseroberfläche. Die Meerjungfrau ist eine Figur, die in der Lage ist, Gegensätze aufzulösen. Sie lädt dazu ein, überkommene Kategorien und Bewertungsmaßstäbe beiseite zu legen. In Büchern wie »Julian ist eine Meerjungfrau« ist sie schon längst zum Sinnbild für selbstbewusste und empathisch begleitete Queerness geworden. Je weiter und tiefer ich ihr folge, umso mehr habe ich das Gefühl, sie führt mich mitten hinein in eine Wildnis, wie sie Jack Halberstam in Wild Things, The Disorder of Desire beschreibt. Eine Wildnis, die ihrer Zuschreibung als negativen Zustand entkommt und stattdessen für eine Seinsform steht, die vor besitzergreifenden Herrschaftsstrukturen flieht und sich entgegen der sogenannten normalen Menschheit positioniert. eine Form der Störung, ein Modus des Nichtwissens, eine widerständige Ontologie, eine Fantasie des Lebens jenseits des Menschen. Wenn die Wildnis uns irgendetwas zu sagen hat, dann das. Dekonstruiere die Welt, die du inkorporiert hast. Löse die Verbindung zum Immergleichen. Ignoriere die Rufe nach immer mehr. Sei damit einverstanden, mit der Wildnis zusammen zu sein. Akzeptiere die Wildnis. Gib dich der Wildnis hin und floate. Oder gehe unter in ihrer Umarmung. Das Meeresrauschen auf dem Grund einer Muschel an mein Ohr gehalten, erzählt von dem Kind, allein in der Brandung, der Blick auf den Ozean. Was suchte es dort? Was hat es gesehen? Was hat es gehört? Eine Antwort auf die Frage, wenn ich groß bin, was werde ich dann? Es weiß. Es hat das Glitzern gesehen. Es hat den Gesang gehört. Wenn ich groß bin, was werde ich dann? Meerjungfrau.
Glitzernde Wildnis, wie ich dem Ruf der Meerjungfrauen folgte, von Lisa Krusche. Es sprach Anne Müller. Ton und Technik Daniel Sänger und Teugun Kirali. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2021.